Der Titel der ersten Spitpredigt heute ist Die Berufenen Gottes. Viele Menschen, ob sie sich nun gläubig wählen oder nicht, versuchen im Laufe ihres Lebens einen Sinn im Leben zu finden oder zu erkennen. Es kann durch entstandene Lebenserfahrung sein oder eben durch Situationen passieren, wo man vielleicht durch Nachdenken versucht, spirituelle Dinge sich zu erklären. Es kann auch ein einschneidendes Erlebnis sein, das einem widerfährt, wie zum Beispiel ein schlimmer Unfall, den man überlebt hat. Oder ein einschneidendes Erlebnis, dass es einem nicht mehr so gut geht. Und diese Situation zwingt einem zum Nachdenken. Oft sind es eher die traurigen Momente, die einen dazu führen. Jeder nimmt so etwas natürlich unterschiedlich auf. Manche sehr emotional, andere eher rational. Deshalb reagieren Menschen auch sehr, sehr unterschiedlich auf die Frage, gibt es Gott? Emotionale Menschen reagieren eher auf jede Kleinigkeit und versuchen in allen Umständen Gott zu sehen, zu erkennen, zu finden. Und das kann dann auch mal ein bisschen abschreckend wirken. Rationale Menschen sind da eher nüchterner. Sie bräuchten eher wohl die Erfahrung, die Thomas gemacht hat, erst sehen, dass es Gott gibt und dann glauben. Was aber natürlich nicht viel mit Glauben zu tun hat. Es herrscht eine überwiegende Meinung, dass wer möchte, dass wer heute will, wirklich will, der oder diejenige auch Gott findet. Ist das so? Ist das so? Und wenn das so ist, wieso gibt es dann so viele Religionen und so viele unterschiedliche Götter, die Unterschiedliches lernen? Bekommt Gott da keine Einheit hinein, wenn er diese Welt führt und leitet? Oder ist es sogar gar ein Zeichen, dass es Gott gar nicht gibt? Bei all dem Unfrieden, der Gewalt, der Bosheit, die die Welt zurzeit erfährt, erfahren hat und noch erfahren wird, ist es dann möglich zu sagen, es gibt einen Gott? Hier eine Studie vom 2012, Ergebnis der globalen UDODC-Studie. Es verlieren jährlich weltweit 437.000 Menschen, das sind fast eine halbe Million Menschen weltweit, ihr Leben durch vorsätzliche Tötung, durch Vorsatz. Wo war Gott? Im Ersten oder im Zweiten Weltkrieg, wo war Gott? Bei all den Toten. Wenn Kinder sterben, wo ist Gott in diesem schlimmen Moment? Wenn man einen schmerzhaften Verlust erlebt hat, wenn man sich verloren fühlt und im Inneren schreit und bittet und fleht, dass diese Situation sich zum Besseren wendet, es aber nicht geschieht, wo ist dann Gott in diesem Moment? In einem Gedicht von Mascha Kaleko beschreibt sie, wie es eben war, unter Verfolgung gelebt zu haben. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, es war damals auch Krieg. Hier das Gedicht. Jüngster, mein kleiner Sohn, den ersten Totenwagen. Er gab nicht einen Ton und stellte keine Fragen. Doch dann, nach ein paar Tagen, begann er zögernd, leis. Was konnte ich schon sagen, wo man doch selbst nichts weiß? Das Schulrezept Botanik, und jetzt geht die Dichterin auf weltliche Lehren ein, das Schulrezept Botanik vom Werden und Verderben erzielte nichts als Panik. Mama, auch du kannst sterben? Die Bücherweisheit ist bankrott, die Blinden führen die Blinden, und wahrlich, gäbe es keinen Gott, man müsste ihn erfinden. Es ist eine interessante Zusammenfassung dieser Welt, die versucht, durch eigene Interpretation Leben und Tod zu beschreiben, und wie in diesem Gedicht, und das löst in dem Fall bei dem Kind nur Panik aus. Die, die nicht glauben wollen, geben sich mit der Theorie der Evolution zufrieden und dass man eben von einem Affen oder von irgendetwas abstammt, ohne jeglichen evolutionären Beweis. Die andere Seite, die sich mit der Evolutionstheorie nicht zufrieden geben möchte, erschafft sich eben sein Gott. Der Mensch versucht, sich an etwas zu klammern. Wo komme ich her? Wie ist der Mensch entstanden? Was ist, wenn diese Welt, wie sie heute aussieht, bei all dem beschriebenen Leid, und ich habe nur kleine Dinge angekratzt, was ist, wenn diese Welt genauso aussieht, wie es Gott sogar vorhergesagt hat? Was ist, wenn Gott zum heutigen Zeitpunkt nicht jeden Menschen beruft und sich auch nicht jeden Menschen offenbart? Schlagen Sie bitte auf Matthäus 11. Matthäus 11, angefangen in Vers 25. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du diese vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Gott wird hier als Herr, also der Vater, Herr des Himmels und der Erde beschrieben, also als ein Schöpfer. Und Gott präsentiert sich oft als Schöpfer in der Bibel, weil er es ist. Doch Christus erklärt auch hier, er offenbart sich zwar als Schöpfer, aber das darf eben nicht jeder verstehen. Ja, Vater, Vers 26, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Es hat Gott wohlgefallen, dass es nicht jeder versteht. Interessant. Vers 27, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welcher der Sohn es offenbaren will. Kommt her zu mir, jetzt spricht Christus zu den Berufenen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken, ich will euch Ruhe verschaffen. Nehmt auf euch mein Joch, und die Schlachterbibel merkt an, mein Joch, den Dienst, den ich euch gebe, nehmt ihn an und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig. Und das ist eine tolle Charakterbeschreibung Gottes. Sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch, mein Dienst, den ich euch stelle, ist sanft und mein Last ist leicht. Nun, wie schon beschrieben hier, niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und wem er es offenbaren will. So, kann man akzeptieren, dass es Zeiten gibt, Zeitperioden, die Gott eingerichtet hat, wo Gott nicht jedem erlaubt, ihn als Schöpfer zu erkennen? Jakobus 1. Jakobus 1. 17 bis 18. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Gott ist der gleiche, gestern, heute und morgen. Vers 18. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam, aufgepasst, Erstlinge seiner Geschöpfe sein. Von allen Geschöpfen gibt es Erstlinge. Wenn es Erstlinge gibt, was die Berufung angeht, dann strebt Gott eine Reihenfolge bei der Berufung an. Ob man es akzeptieren will oder nicht, die Bibel sagt es so. Sein Plan des Heils ist so perfekt, dass alle, die nicht berufen sind, weil man hat ja dann Angst, was ist, wenn ich nicht berufen bin, alle, die nicht berufen sind, werden zu einem späteren Zeitpunkt berufen werden. Das ist der Schutz. Das ist eine Sicherheit. Das ist die Liebe von Gott. Das bedeutet, es wird Menschen geben, die ihr ganzes Leben keinen Kontakt zu Gott haben werden. Doch Gott hat versprochen, dass diese Menschen noch einmal leben werden und nicht in irgendeiner Hölle für immer verschmachten müssen oder in einem Fegefeuer geläutert, bis sie rein sind. Man muss sich mal überlegen, dass Gott eine Hölle erschaffen müsste, wo er weiß, dass er die Krone seiner Schöpfung den Menschen ewig drin quält. Das sind perfide Gedanken. So einen Gott gibt es nicht in der Bibel. Zumindest nicht der wahre Gott. Nun, diese Zeit, wo alle Menschen nochmal leben werden und dann eben den Zugang zu Gott bekommen, nennt die Bibel das weiße große Throngericht, auch in der Offenbarung zu lesen. Und wir nennen das auch die zweite Auferstehung zum physischen Leben, weil man noch einmal leben muss, aber in einer Welt, wo es Satan nicht mehr gibt, sondern nur Gott. Kommen wir auf die Erstlinge zurück. Erstlinge bedeutet, so beginnt es. Gott, der Vater, hat einem die Augen und die Ohren geöffnet. Das funktioniert, weil sein Geist auf den Geist der Menschen einwirkt. Augen und Ohren geöffnet, um Christus an und auch zu erkennen. Und dann macht Christus weiter. Und zwar, Christus führt einen zum Vater hin und offenbart uns seinen Willen durch sein Wort. Er offenbart uns sein Wesen, seine Art, nachdem wir gebildet sind. Nach dem Bilde Gottes sind wir geschaffen. Wenn man das alles verstehen darf, wird durch Handauflegung und Taufe ein Bund oder ein moderneres Wort wäre ein Vertrag mit Gott geschlossen. Und das ist eine zutiefst persönliche Entscheidung, die man treffen muss. Gott bietet es an, aber wir müssen auch Ja sagen. Es ist eine Wechselbeziehung. Man akzeptiert die Gesetze und die Rechtsbestimmungen Gottes, die darauf beruhen, Leben zu schützen und zu erhalten. Die darauf gegründet sind, in Frieden und Harmonie miteinander zu leben. Es ist ein Weg des Gebens und das beschreibt die Bibel sehr, sehr oft. Gott gibt gerne das, was die Welt eben nicht kennt. Diese Gesetze, von denen ich spreche, sind die 10 Gebote. Und sie spiegeln den Charakter Gottes wider, den Charakter, der gut ist, so wird er in der Bibel zumindest beschrieben. und den wir entwickeln müssen, wenn wir in einer Welt leben wollen, einer Welt des Friedens. Diese Gebote werden weltweit zwar immer wieder erwähnt und stehen in jeder Bibel und das Buch ist oft verkauft worden, staubt zu Hause wahrscheinlich ein. Aber von keinem Staat und von den wenigsten Menschen ist es akzeptiert, gelebt, gehalten oder gar geistig verstanden, was die 10 Gebote überhaupt sind. Deshalb kennen sie Gott auch nicht durch persönliche Beziehung, weil auf den man hört, zu dem gehört man auch. Sie kennen zwar einen Gott durch Hörensagen und die Bibel sagt dann oft, ihr preist mich mit euren Lippen, aber nicht mit dem Herzen, weil ihr mich nicht kennt. Und Gott ermahnt sehr, sehr oft. Er ermahnt, wenn man sein Evangelium verdreht und seine Gebote nicht akzeptiert. Matthäus 7, Vers 21, beginnend. Diese Bibelstelle darf natürlich nicht fehlen bei so einem Thema. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, Vers 22, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder vollbracht, Vers 23, und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen, oder die Schlachterbibel merkt an, die ihr die Gesetzlosigkeit tut, was bedeutet, sie tun nicht Gottes Gesetz. Nun, kann oder darf irgendein Mensch Gottes liebendes Gesetz, und die Bibel beschreibt es, sein liebendes Gesetzes, verändern? Darf irgendjemand, wenn das Gesetz eine Beziehung zu Gottes und sein Charakter widerspiegelt, irgendein Gesetz verändern oder austauschen? Matthäus 5, angefangen in Vers 18. Denn wahrlich, und bei wahrlich merkt die Schlachterbibel Folgendes an. Das heißt Amen auf Hebräisch oder Ausdruck der Bekräftigung. Wahrhaftig, das ist gewiss. Also, denn wahrlich, denn das ist gewiss, sagt Gott. Ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein oder Pünktlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. 19. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten, und es ist egal, was für einen klein bedeutet, egal, 10 Gebote sind 10 Gebote, die kleinsten auflöst und die Leute so lehrt, zum Beispiel den Sonntag zu halten, wenn Sabbat für einen das kleinste Gebot ist, der wird der kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, wer sie tut, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Pharisäer und Schriftgelehrten nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Noch nicht einmal eingehen, wer die Gebote Gottes nicht hält. Der Mensch hat sich durch eigene Gesetze, Traditionen nennt man das, unsere Traditionen sind wichtiger wie das, was in der Bibel steht, durch Überlieferungen, durch Satzungen seine Welt erschaffen, seine Götzen erschaffen. Gott hat es aber zugelassen, er hat sich dem Mensch selbst überlassen. Das Schlimme dabei ist aber, man möchte es als wahren Gott verkaufen. Aber Gott warnt in Matthäus 15. Gott warnt in Matthäus 15 wie folgt. Matthäus 15, angefangen Vers 3. Er aber antwortet und sprach zu ihnen: Und warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferungen willen? Denn Gott hat geboten und gesagt: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, ich habe zur Weihgabe bestimmt, was dir von mir zugute kommen sollte, der braucht auch seinen Vater oder seine Mutter nicht zu ehren. Hier geht es darum, dass man einen Geldbetrag oder einen Schatz in den Tempel legt und damit dann sagt, ich habe mich freigekauft, ich muss das Gebot nicht mehr halten. Von Gottes Gesetz freigekauft. Das muss man sich mal überlegen. Vers 6. Und so habt ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung, um eurer Tradition, um eurer Satzungen willen aufgehoben. Und Gott nennt diese Menschen ihr Heuchler. Treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Gott assoziiert, wenn man sein Gebot nicht hält, dass man ein Heuchler ist und ihn nicht kennt. Eigentlich recht einfach. Aber auch nicht immer. Es gibt, wenn man eben so will, zwei verschiedene Welten für einen Christen. Die, in der man jetzt lebt und die, wofür man lebt. Die Welt von morgen wird sie genannt oder die mit der Rückkehr Christi eben etabliert wird. Und erst wenn Christus zurückkommt, gibt es Frieden. Deshalb kommt man immer wieder auch in Konfliktsituationen, wenn von einem verlangt wird, gegen das Gesetz Gottes zu handeln, wie zum Beispiel beim Sabbat, bei der Arbeit, samstags nicht zu arbeiten, von der Schule befreit zu werden. Man kommt in einen Konflikt. Oder wie oben genannt, die Passage, die Eltern nicht mehr ehren zu müssen. Die Welt, die eben entstehen wird, wenn Christus zurückkommt, ist eine Welt, die auf Gottes Gesetze gegründet sein wird. Die ganze Welt. Das ist das gleiche Gesetz, die Erstlinge in ihrem Herz geschrieben bekommen heute, um bereit zu sein, um würdig zu sein, wenn Christus wiederkommt, um dieses Reich aufzubauen, das er versprochen hat. Die Wahrheit wird nicht mehr mit der Lüge vertauscht werden. Es wird eine wunderschöne Zeit. Und ich freue mich schon, es wird kein Mensch mehr regieren. Aber heute ist es sehr schwer, Gutes vom Bösen zu unterscheiden. Wenn man allein schon überlegt, was die KI machen kann. Man kann im Urlaub sitzen, obwohl man daheim ist. Man kann heute durch so viele technische Dinge lügen. Nun ja, es ist nicht einfach, für etwas einzustehen, wenn von außen immer wieder so viel auf einen einprasselt. Aber wir sollten doch das Licht dieser Welt sein und Gott gibt uns die Kraft dafür. Das bedeutet aber nicht, und das sollte man wissen, dass diese Welt dieses Licht gerne sieht. Ich habe ein etwas seltsames Beispiel, aber es ist ein Beispiel. Wenn Sie zum Beispiel morgens im Bett liegen und jemand kommt rein, macht das Licht an und man kneift die Augen zusammen und sagt, wow, mach das Licht aus, ist unangenehm. So ist es eben auch, so als Vergleich, die Welt ist im Dunkeln. Und wenn wir das Licht sind, dann ist es für die unangenehm. Jesus Christus ist das Licht dieser Welt. Was haben sie getan? Ihn gekreuzigt. Aber er ist wieder auferstanden. So sieht's aus. Die Bibel hat Ermahnungen, sie gibt Ratschläge, es gibt Zurechtweisungen, sie beinhaltet Vergangenes, Gegenwärtiges, vor allem auch Zukünftiges und sie kann auch trösten. Die Bibel kann auch trösten und was ganz wichtig ist, dass man sich auf Gott verlassen kann. Auch das zeigt die Bibel, ihm Vertrauen, auch auf seine Prophezeiungen hin. Zum Beispiel, dass Christus zurückkommt und das lesen wir in Habakuk 2. Habakuk 2, Vers 3. Denn die Offenbarung wartet noch auf eine bestimmte Zeit. Und das ist wichtig zu verstehen. Gott hat Zeitabfolgen eingerichtet. Wann was drankommt, hat eine bestimmte Zeit. Und doch eilt sie, oder sie wird beschleunigt, auf das Ende zu. Und wird nicht trügen. Sie wird nicht trügen. Gott hält sein Versprechen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie. Denn sie wird gewisslich eintreffen und nicht ausbleiben. Es ist eben ein geduldiges Ausharren. Es ist auch ein Prüfen unsererseits. Lesen Sie mal, was Salomo in Prediger 7 sagt. Salomo in Prediger 7, angefangen in Vers 15 und wir lesen bis 22. Das alles habe ich gesehen in den Tagen meiner Nichtigkeit. Da ist ein Gerechter, der umkommt in seiner Gerechtigkeit und dort ist ein Gottloser, der lange lebt in seiner Bosheit. In der Welt. Sei nicht allzu gerecht und erzeige dich nicht übermäßig weise. Warum willst du, also du Christ, dich selbst verderben? Vers 17. Sei aber auch nicht allzu gottlos oder die Schlachterbibel merkt an, gesetzlos oder eben gottlos und sei kein Narr. Warum willst du vor deiner Zeit sterben? Vers 18. Es ist am besten, du hältst das eine fest und lässt auch das andere nicht aus der Hand. Denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allem. Die Weisheit, Vers 19, macht den Weisen stärker als 10 Mächtige, die in der Stadt sind. Weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen, so hör auch nicht auf alle Worte, die man dir hinterherbringt, und nimm sie nicht zu Herzen, nicht zu sehr zu Herzen, damit du nicht deinem eigenen Knecht dir fluchen hörst. Vers 22. Denn wie oft, das weiß eben dein Herz, hast du auch anderen geflucht. Salomo rät uns hier, dass wir nicht alles uns so zu Herzen nehmen sollen, vor allem alle Dinge, die von außen auf uns einwirken können, physische Dinge, die uns genommen werden können. Er beschreibt Menschen in dieser Welt, die Zeit und Zufall unterstellt sind, deswegen geht es Bösen gut und manchen Guten, zumindest der Gutes tut, eben schlecht. Er sagt aber auch, und das ist vielleicht das Wichtigste, was wir heute von dieses Bild mitnehmen sollten, wer Gott fürchtet, der entgeht dem allem. Der entgeht allem, auch der Zeit und Zufall. In der ganzen Bibel, im Alten und im Neuen Testament, gibt es immer wieder Menschen, die nicht glauben, bis heute. Die an etwas glauben, die an erfundene Götter oder Götzen glauben und eben auch die, die von Gott berufen sind. Es gibt bis heute noch keinen einzigen geschichtlichen oder biblischen Zeitpunkt, wo diese Welt im Kollektiv an den einen wahren Gott geglaubt hat. Wie kann man dann heute nur behaupten, dass jeder zu Gott finden könnte? Wenn es so ist, bei all diesen Missständen in dieser Welt, wäre das ein unglaubliches Armutszeugnis für Gott, wenn er der Gott dieser Welt wäre. Nein, die Bibel ist ganz klar und zeigt auf, dass Gott durch die gesamte Bibel, seit der Zugang zum Garten Eden versperrt wurde, nur einigen sich offenbart. Man hat Zugang zu dem Heiligen Geist im Garten Eden, aber der Zugang wurde versperrt, dass eben nicht jeder Zugang hat, bis heute. Gottes Beschluss ist ein schützender Beschluss. Sein Beschluss, nachdem der Mensch ihn eben abgelehnt hat und lieber den Einflüsterungen Satans folgt, und ja, Satan gibt's ja nicht, hört man nicht gern, nicht wahr? Doch, so ist es. Sein Beschluss ist dann eben sehr drastisch, aber auch sehr wichtig. All die Missstände herrschen heute nur, die ganzen Missstände, all das Leid herrscht nur aus einem Grund, weil Gott den Menschen sich selbst überlassen hat. Das ist das, was der Mensch sich gewählt hat. Sich den Sonntag zu halten, mal die Eltern nicht zu ehren, überhaupt nicht an Gott zu glauben, die 10 Gebote nicht zu halten, keine Beziehung zu Gott aufzubauen, selbst zu bestimmen, was gut und böse ist. Weil Gott aber weiß, weil er in weiser Voraussicht eben nach vorne blickt, dass der Mensch so weit getrieben wird durch Satan, weil er ihm eben folgt, dass er sich selbst zerstören würde und mit den Waffen, die man heute geschaffen hat, ist es eben auch möglich, hat Gott beschlossen, dass er einige aus dieser Masse, und die Bibel nennt sie eben Erstlinge oder Erstfrüchte, aus der ganzen Welt herausberufen wird, um später mit diesen Erstlingen von Gott geprüft, das Reich Gottes eben aufbaut für alle Menschen. Eine Welt wird entstehen, die nicht mehr weiß, wie man Krieg führt und die einen Gott haben wird. Und diese Erstlinge werden heute schon gerichtet. Ihr Gericht findet heute schon statt. Wenn wir gerade bei Erstlingen sind, schlagen Sie bitte auf 4. Mose 18, angefangen Vers 12. Hier geht es um Früchte, alles Beste vom Öl und alles Beste vom Most und vom Korn, ihre Erstlinge, die sie dem Herrn opfern, habe ich dir gegeben, Vers 13, die ersten Früchte alles dessen, was in ihrem Land wächst, die sie dem Herrn bringen, sollen dir gehören. Jeder, der in deinem Haus rein ist, soll davon essen. Ja, okay, hier geht es um Erstfrüchte, also hier werden sie auch Erstlinge genannt. Und früher hat man eben geopfert, was man heute nicht mehr tut. Erstfrüchte bedeutet eben aber auch, dass weitere Früchte folgen. Also erst kommen die ersten, dann die anderen. Ja, es ist nun mal eine Reihenfolge auch von Gott eingesetzt. Und hier wird niemals jemand bezweifeln, dass nach den ersten Früchten weitere kommen, weil das logisch und selbstverständlich ist. Aber wenn Gott das auf die Berufung bezieht, ja, will man das eben nicht akzeptieren. Nun, Offenbarung 14, Vers 4. Offenbarung 14, Vers 4. Gott beschreibt das Glitzegleiche auch im Neuen Testament, nachdem Christus gestorben ist, wieder auferstanden. Die Offenbarung wurde danach geschrieben. Offenbarung 14, Vers 4. Nun, diese sind es, sagt Gott, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, und sie sind jungfräulich rein. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen, aus allen Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und wenn man das Pferd von hinten aufsattelt und das mal rückwärts liest, also Gott und das Lamm haben Erstlinge aus allen Menschen für sich herausberufen. Und die Erstlinge sind aus den Menschen, aus dieser Welt. Die Bibel separiert immer diese Welt und die, die Gott berufen hat, aus dieser Welt für Gott eben herausberufen. Und wie schon erwähnt, man lebt wie in zwei Welten. In der einen lebt man, aber man lebt für die andere. Und die andere heißt die Welt von morgen. Und das ist, wie ich finde, eine Bürde, die die Erstlinge mit sich tragen müssen, nicht so zu leben, wie die Welt eben vorschreibt, wenn es Konflikte gibt mit dem Gesetz Gottes, mit den 10 Geboten. Und deswegen, wenn man den Sabbat hält und gefragt wird, ja, warum machst du das schon wieder, musst du deine Kinder rausnehmen, ist das nicht schlecht? Und hier, es ist nicht schlecht. Man wirkt aber als seltsam. Und wenn man eben in so ein Konfliktgespräch kommt, erklären Sie mal dann so jemanden und sagen Sie, ja, Gott erlaubt dir gerade nicht, dass du es verstehst. Also ich würde es nicht tun, ja, das gibt ein unangenehmes Gespräch. Aber wenn man gefragt wird, warum man so lebt, wie man lebt, sollte man schon überzeugt seine Antwort geben können, wenn man von der Hoffnung spricht, die alles für einen bedeutet. Und genau diese Hoffnung kann von der Welt eben erstickt werden, wenn man nicht Acht gibt durch Lügen, dadurch, dass man geneckt wird, gemobbt wird, dass man beiseite gestellt wird, dass man nicht überall hin kann, nicht jede Sportart machen. Es kann schon erdrücken. Gott gibt uns aber die Kraft. Und achten Sie jetzt mal bitte darauf, bei den nächsten Bibelstellen, wie oft Christus das Wort Welt gegenüber den Sein stellt. In den nächsten Bibelstellen hört sich das so an. Schlagen Sie mal bitte auf Johannes, als ob die Welt böse ist, im Gegensatz zu denen, die Gott berufen hat. Und Johannes 17, das ist das hohe priesterliche Gebet von Christus, dass er zum Vater spricht oder betet für die, die er liebt, auch liebt. Johannes 17, angefangen in Vers 13. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in dieser Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, also das Wort des Vaters, weil Christus den Vater eben offenbart, und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, das nicht, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie ich nicht von der Welt bin. So wie Salomo sagte, wer Gott fürchtet, der entgeht all diesen Bösen. Auch Christus bittet hier dafür, für die Sein. Jetzt springen wir mal zurück in Vers 9 bei Johannes 17. Ich bitte für sie, also für die, die Gott berufen hat, nicht für die Welt bitte ich. Christus ist gekommen. Er stirbt, ist von den Toten auferstanden, zur Vergebung der Sünden. Und er sagt hier aber, ich bin nicht für diese Welt gekommen. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie eben dein sind. Nun, es gibt einige oder ein paar Stimmen eben, die laut werden, dann auch sagen, ja okay, aber Gott hat durch den Tod Christi, ja, und wieder seine Auferstehung die ganze Welt mit sich versöhnt. Und ab diesem Zeitpunkt hat eben jeder Zugang zu Gott. Diese Stelle können Sie, wenn Sie möchten, die Versöhnung der Welt und den Menschen wie folgt lesen, in Römer 5, 10, 2. Korinther 5, 18 bis 19 und Kolosser 1, 21. Nun, diese ganze Aussage zu durchleuchten, das bräuchte eine ganze Predigt. Aber ich werde mal darauf eingehen. Und zwar folgende Frage. Wie ist es denn überhaupt möglich, dass einige Menschen im Alten Testament den Heiligen Geist hatten, wo doch Pfingsten erst im Neuen Testament erwähnt wird? Wo doch Christus noch gar nicht gestorben war, wie sind ihnen denn die Sünden überhaupt vergeben worden? Wie geht denn das? Denn in Hiob 10, 4 steht, denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünde hinwegnehmen und im Alten Testament hat man nur geopfert. Nun, die Antwort ist die, Gott blickt auf Dinge, die noch nicht geschehen sind, als ob sie geschehen sind, weil er in die Zukunft schauen kann. Der Opfertod Jesu Christi stand bereits fest, bevor der Mensch überhaupt gegründet wurde, ob sie es glauben oder nicht. Es stand fest, für Gott war es etwas Festes, als ob es eben schon geschehen ist. Und die Vergebung der Sünden stand somit bereits auch schon fest. Gott wusste Vater und Sohn wussten, dass das geschehen wird. Somit konnten sie schon die Sünde vergeben. Die im Alten Testament glaubten und schauten nach vorne, so wie David von der Kreuzigung Christi eben wusste und auch in den Psalmen berichtet. Sie schauten nach vorne, dass das Opfer Christi in der Zukunft geschehen wird. Und wir blicken heute zurück, dass das Opfer schon geschehen ist. Das gehört alles zu dem Aspekt der Zeitabfolgen Gottes, die man verstehen muss, die aber nicht jeder verstehen darf. Es gibt sehr wenige, die verstehen, dass zum heutigen Zeitpunkt nicht jeder zu Gott kommen kann. Ebenso wie im Alten Testament nicht jeder zu Gott kommen konnte, im Neuen auch nicht und danach auch nicht. Die Versöhnung mit der ganzen Welt ist von Gott errungen worden. Ja, das stimmt, das ist richtig, aber wann bestimmt denn Gott, dass diese Versöhnung stattfindet? Und wann bestimmt Gott, dass es möglich ist, dass die ganze Welt Gott erkennt? Das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ein Grund, warum diese Welt nicht weiß, das ist folgender, warum sie nicht weiß, wann der Zeitpunkt ist. Weil sie eben aufgehört hat, den Sabbat zu halten. Und da können sie schmunzeln, den Kopf schütteln, sich rütteln und schütteln. Das ist eben typisch, typisch Welt. Sie hält nicht das, was Gott geboten hat, will aber bestimmen, was Gott angeblich sagt und tut. Und er sagt, wenn du nicht auf mich hörst, habe ich keine Beziehung mit dir. Und dann nimmt Gott einem auch die Wahrheit weg. Würde man die Sabbate halten, so wie sie die Bibel, oder so wie in der Bibel jeder es getan hat, der von Gott berufen wurde, dann würde man heute auch wissen, was der Versöhnungstag ist. Denn auch dieser ist ein Sabbat, sogar ein Hochheiliger, der einmal im Jahr wiederkommt. Und an dem Tag soll man an etwas gedenken. Tja, dieser Tag ist von Gott verordnet und für den Menschen gemacht, für jeden Menschen gemacht. Wer von Versöhnung dieser Welt spricht, so rum ist richtig, und nicht weiß, was der Versöhnungstag bedeutet, beinhaltet, der wird auch nie begreifen, wann der Zeitpunkt kommt, wo Gott die ganze Welt mit sich versöhnt. Völlig unmöglich. Kommen wir mal zum Versöhnungstag. Also Versöhnungstag. Um allumfassenden Frieden und Glückseligkeit auf der ganzen Welt zu etablieren, muss der Erzfeind Gottes und der Menschen, also Satan, von seiner Macht über diese Erde entbunden werden, die er heute noch hat. Nur dann ist es für den Menschen möglich, vollends mit Gott versöhnt und eins zu werden. Der jährliche wiederkehrende Versöhnungstag steht für diesen noch kommendes Ereignis, an dem in naher Zukunft Satan vom Thron gestoßen wird. Nun, folgende Frage, wer möchte denn, dass man den Sabbat nicht mehr hält? Wer möchte denn, dass die Gebote geändert werden? Wer hat denn den Sonntag eingeführt? Und warum? Ganz einfach. Wenn man vergisst, was der Sabbat ist, dann vergisst man auch, was der Versöhnungstag ist. Und dann vergisst man auch, dass Satan entmachtet wird. Der Einzige, den ich kenne, der das will, ist Satan. Alle Konzepte, die versuchen zu erklären, dass Gott diese Welt vor der Wiederkunft Christi retten oder heilen wird, die werden Schiffbruch erleiden. Diese Institutionen, Religionen oder egal wie man sie alle nennen möchte, werden niemals erklären können, warum diese Welt so viel Leid erfahren muss wie heute. Sie werden niemals verstehen, warum Menschen qualvoll sterben müssen, während Gott angeblich nur zusieht, dass sich der Mensch selbst zerstört. Nun, sie werden niemals die väterliche Beziehung zu Gott aufbauen können und somit auch nie verstehen, wieso das alles jetzt ist. Denn sie kennen ihn nicht. Darum ist es sehr, sehr schwer, in dieser Welt zu leben, wenn man weiß, um was das es geht. Gerade bei denen, die Gott nicht kennen. Oder mit denen, die Gott nicht kennen. In Prediger 8, angefangen in Vers 5, beschreibt Salomo Folgendes. Wer das Gebot bewahrt, der will nichts von einer bösen Sache wissen. Und das Herz des Weisen weiß um Zeit und Gericht. Gott hat Zeiten, er hat Gerichtsperioden eingeführt. Vers 6, denn für jedes Vorhaben gibt es eine Zeit und ein Gericht. Denn das Böse des Menschen lastet schwer auf ihn, Vers 7. Denn er weiß nicht, was geschehen wird. Und wer sagt es ihm, wie es geschehen wird? Er ist auf sich selbst gestellt. Er ist von Gott getrennt. Er weiß es nicht, Vers 8. Kein Mensch hat Macht über den Wind, dass er den Wind zurückhalten könne, so gebiete auch keiner über den Tag des Todes, auch gibt es im Krieg keine Entlassung. Und der Frevel rettet den nicht, der ihn verübt. Vers 9. Dies alles habe ich gesehen und mein Herz all dem Treiben gewidmet, das geschieht unter der Sonne, in einer Zeit, da ein Mensch über den anderen herrscht zu seinem Schaden. Wie Gott schon sagte, Gott lässt den Menschen über sich herrschen, aber das geschieht zu seinem Schaden. Von Gott abgeschnitten, Vers 10. Ich sah dann auch, wie Gottlose begraben wurden und zur Ruhe eingingen, während solche, die recht gehandelt hatten, den heiligen Ort verlassen mussten und vergessen wurden in der Stadt. Auch das ist nichtig oder ein Haschen nach Wind, Vers 11. Weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschen davon erfüllt, Böses zu tun. Wenn sich Gottes Verheißung verzögert, weil Gott eben möchte, dass all seine Erstlinge es schaffen, bekommen die, die Böses tun, eben auch Zeit, mehr Böses zu tun. Und dann wirkt es so, als ob, wenn sie Böses tun, es gut für sie läuft, was aber ein Trugschluss ist. Vers 12, wenn auch ein Sünder 100-mal Böses tut und lange lebt, so weiß ich doch, sagt Salomo, er weiß es und auch wir wissen es, dass es denen gut gehen wird. Ganz wichtig, wenn wir das mitnehmen, dann, dass man eben Gott fürchten soll. Den Menschen wird es gut gehen, die sich scheuen vor seinem Angesicht, Vers 13. Aber dem Gottlosen wird es nicht gut ergehen und er wird dem Schatten gleich seine Tage nicht verlängern, weil er Gott nicht fürchtet. Es ist eine Nichtigkeit, die auf Erden geschieht, dass es Gerechte gibt, denen es nach den Taten der Gottlosen ergeht und Gottlosen, denen es nach den Taten der Gerechten ergeht. Ich habe gesagt, dass auch das nichtig oder ein Hasch nach Wind ist. Vers 15, darum habe ich die Freude gepriesen, weil es für den Menschen nichts Besseres gibt unter der Sonne, als zu essen und zu trinken und fröhlich zu sein, dass ihn das begleiten soll bei seinen Mühen alle Tage seines Lebens, die Gott ihm gibt, unter der Sonne. Vers 16. Als ich mein Herz darauf richtete, die Weisheit zu erlernen und das geschäftige Treiben zu betrachten, das sich auf Erden abspielt, so dass einer seine Augen weder bei Tag noch bei Nacht Schlaf gönnt. Vers 17. Da sah ich an den ganzen Werk Gottes, dass der Mensch das Werk nicht ergründen kann. Das geschieht unter der Sonne. Obwohl der Mensch sich Mühe gibt, es zu erforschen, die Forscher, die Wissenschaftler, es ist wissenschaftlich belegt, so kann er es nicht ergründen. Und wenn auch der Weise behauptet, er verstehe es, so kann er es doch nicht ergründen. Und wie wir zu Anfang gelesen haben in Matthäus 11, wie Christus zum Vater sagt, dass er es von den Weisen und Klugen ihm verborgen hat und Gott gibt es dem, dem er eben will. Auch wenn es nicht leicht ist und die Bibel sagt, dass es nicht leicht ist und es steht nicht im Kleingedruckten der Bibel. Nun, Gott sagt, mein Dienst, mein Joch, das ich euch gebe, das ist leicht. Ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. Diesen Dienst sollten wir annehmen. Gott gibt uns ein Versprechen in Johannes 14. In Johannes 14. Johannes 14. Vers 27. Friede hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Und die Hoffnung für alle ist eine Interpretation und sie interpretiert diese Stelle wie folgt. Vers 27. Auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Frieden bei euch bleiben. Ja, mein Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Der Weg Gottes ist nicht der Weg dieser Welt und somit auch nicht unserer.